Bevor es losgeht mit der Episode, ein wichtiger Hinweis. Das neue Aha-Programm ist da. Ein halbes Jahr lang haben wir Fragen gewälzt, Themen verschoben, Wissenschaftlerinnen und Experten angefragt. Und jetzt ist es fix. Am 30. und 31. Januar geht's im Luzerner Südpol wieder um die großen, seltsam verflochtenen Dinge. Käfer und Menschen, künstliche Intelligenz und Steinzeitkunst, politische Propaganda und ökonomische Ungleichheit. Das ganze Programm findet ihr in den Shownotes und auch den Ticketlink findet ihr da. So, und jetzt geht's um sprechende Tiere.
Ja, das klingt dann etwas so. Und das ist sehr cool und sehr spannend, kann ich wirklich nochmal hier betonen, weil es sind zwei bedeutungsvolle Einheiten, die zusammengesetzt wurden, um eine größere bedeutungsvolle Einheit zu bilden. Und es ist genau gleich wie in Sprache, oder? Wo wir bedeutungsvolle Einheiten haben und die dann in Sätze zusammensetzen. Sie sind inhärent. Das heißt, dass unser Lebensstil als Mensch sich so grundlegend unterscheidet von dem von einem Tier, dass wir da gar keine Basis haben, um miteinander zu diskutieren. Zum Beispiel, wenn sie jetzt hier hinkommt und sagt, outside pool, later, das wird anscheinend vom Hund dann auch verstanden.
Reden Vögel übers Wetter, wenn sie zwitschern? Zu gern würden wir wissen, was Tiere austauschen, wenn sie im Schwarm unterwegs sind oder wenn sie sich auf einem Ast zufällig treffen. Es gibt die Hoffnung, dass wir mit Hilfe von KI und mächtigen Rechnern bald die Sprache der Tiere knacken. Die Linguistin Alexandra Bossart untersucht an der Universität Zürich, wie Schimpansen oder Weißbüffeläffchen kommunizieren. Im Januar 2025 hat sie am AHA-Festival verraten, ob wir uns auf ein Gespräch mit ihnen freuen dürfen. Ihre Lecture hört ihr jetzt. Viel Spaß!
Ja, danke vielmals für das liebe Intro. Willkommen zu diesem Vortrag heute, wo es um das Thema geht, wann können wir mit Tieren reden? Und bevor wir über alle anderen Tiere reden, die vielleicht in ein paar Jahren hier einen Vortrag halten werden, möchte ich zuerst über dieses Tier reden. Das bin ich. Einfach, um ein bisschen einen Background zu formen, woher das ich komme und aus welcher Sicht ich dieses ganze Thema hier anpacke. Ich bin nämlich Linguistin, ich habe Linguistik studiert und es hat mich schon immer fasziniert, dass wir Menschen gar nicht anders können, als zu kommunizieren. Wir sehen das anhand der vielen über 7000 Sprachen, die wir auf dieser Welt haben. Und während meines Studiums konnte ich super coole Sprachen erforschen, ein bisschen in Kontakt kommen mit dem. Eine davon ist zum Beispiel diese hier, Luganda, das redet man. In Uganda ist eine Bantu-Sprache. Und Musibe, Mutiano, Banyabo, Nesebo heißt so viel wie, wie geht es Ihnen heute Abend, liebe Damen und Herren. Dann habe ich hier noch ein anderes Beispiel. Sintang nennt sich diese Sprache, man redet sie in den Gebirgen Nepals. Es ist eine sino-tibetische Sprache. Und was ich so cool an dieser Sprache finde, ist, dass diese ellenlangen Wörter haben. Zum Beispiel, und dieses, jetzt alle zusammen. Und dieses eine Wort heißt, du läufst herum und kochst für sie. Genau, finde ich schon recht cool. genau, und ich hatte die Ehre, in diesem Projekt zu arbeiten für meine Doktorarbeit, der NCCR Evolving Language, das ist ein Research Center, wo wir uns damit beschäftigen, wie dann die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft unserer Sprache aussieht. Und glücklicherweise konnte ich hier in diesen Ecken meine Heimat finden und für mich die super spannende Frage beantworten, was kann uns denn die Kommunikation anderer Tiere über unsere Sprache lehren? Und damit kommen wir ins Tierreich. Und natürlich zur Frage, wann können wir denn vielleicht mit Tieren reden? Fangen wir hier an. Wer kennt diese Geschichte? Das ist Dr. Doolittle. Und das zeigt, dass die Faszination von Menschen, wie schon im Intro erwähnt, mit anderen Spezies, mit Tieren zu reden, mindestens schon seit Jahrzehnten vorhanden ist, vielleicht sogar Jahrhunderte. Wir sehen das sehr oft in der Literatur, auch hier bei Dr. Doolittle, der plötzlich mit seinen Tieren reden konnte Oder vielleicht als Kind wollten wir raus in den Wald, mit den Tieren reden, so wie Schneewittchen, und ihnen sagen, hey, könnt ihr mir helfen, mein Zimmer aufzuräumen? Oder wir wollten vielleicht wie der kleine Prinz mit einem Fuchs über das Leben philosophieren. Wir sehen also, diese Faszination ist allgegenwärtig und zum Glück für uns leben wir in einem sehr, sehr spannenden Zeitalter, und zwar das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Da gab es heute ja schon sicher einen super spannenden Talk darüber. In den letzten Jahren gab es so viele verschiedene Projekte, die gestartet wurden und mit denen man mit Hilfe von Large Language Models ein sogenanntes ChatGPT für Tiere versucht hat herzustellen. Für uns, die sich mit dem Behavior of Animals, Tierverhalten oder Tierkommunikation beschäftigen, wir sehen das ein bisschen mit einem kritischen Auge. Ich habe hier ein Beispiel dafür. Genau, danke. The Dr. Doolittle Challenge nennt sich das. Das ist ein Paper, das geschrieben wurde von Yovel und Rejabi. Und diese zwei Forscher haben eigentlich argumentiert, dass egal wie viel Macht hinter diesen künstlichen Intelligenzmodellen steht, wir werden niemals mit Tieren reden können. Und zwar aus dem folgenden Grund. Es gibt mehrere Hindernisse, die unsere Fähigkeiten, mit Tieren zu sprechen, erheblich behindert. Und das Wichtigste dabei ist, diese Hindernisse sind von Natur ausgegeben. Das heißt, sie sind inhärent. Das heißt, dass unser Lebensstil als Mensch sich so grundlegend unterscheidet von dem von einem Tier, dass wir da gar keine Basis haben, um miteinander zu diskutieren. Deswegen können wir hier das Argument hinführen, wir werden niemals mit Tieren reden können. Ja, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Nein. Genau, aber ich muss auch sagen, ich bin selbst auch ein bisschen eine Kritikerin dieser künstlichen Intelligenzmodelle und dieses eigentlichen Satz, ob wir jemals mit dir reden können. Trotzdem möchte ich euch jetzt durch diese drei Fragen führen für den Rest meiner Präsentation. Und zwar, wie kommunizieren Tiere denn eigentlich? Und was sind denn diese Hindernisse, die Yovel und Rajabi beschrieben haben? Und gibt es vielleicht Forschung, die hilft, diese Hindernisse potenziell zu beheben? Und zuletzt, reden wir eigentlich nicht schon mit einigen Tieren? Ja? Fangen wir hier an. In Zentralafrika, bei den Gelbpavianen, die vor allem im Osten von Zentralafrikas vorhanden sind. Diese tollen Affen wurden über 20 Jahre von den Forschern Seyfert und Chenny erforscht. Die zwei haben schon in den 90ern damit angefangen, in die Savannen Afrikas zu reisen und das soziale Verhalten dieser Affen zu studieren und auch ein bisschen ihre Kommunikation anzuschauen. Für die nächsten paar Minuten werden wir uns mit einem einzigen Ruf dieser Pavian-Gruppe beschäftigen, und zwar das Pavian-Grunzen. Und damit wir wissen, wie das klingt, habe ich hier eine kleine Tonaufnahme für euch. Genau, so klingt ein Pavian-Grunzen. Und jetzt können wir uns gleich vorstellen, dass wir wie Seyfert und Chenny Forscher sind, die dieses Verhalten dieser Tiere anschauen möchte und das Pavian-Grunzen erforschen möchte. Und jetzt sind wir in der Savanne und am ersten Tag, als wir da sind, sehen wir hier rechts einen großen Pavian und dann links einen kleineren Pavian. Der große Pavian, der produziert dieses Pavian-Grunzen, und auf das nähert sich der kleine Pavian diesen größeren an. Okay, cool. Was heißt das? Heißt das, hey, das Pavian-Grunzen heißt so viel wie, komm hier. Das ist so ein Recruitment, oder? Könnte man sich denken. Geht man am nächsten Tag wieder dahin, sieht die gleichen Schimpansen. Und dieses Mal ist es der kleinere Pavian. Dieses Pavian-Grunzen äußert aber anstelle, dass der große dann zum kleinen kommt, nähert sich der kleine immer noch dem größeren an. Also, okay, gut, dann streichen wir diese Hypothese des Rekrutierungsrufs. Vielleicht ist es einfach so, hey, wie geht's dir? Willkommen in meiner Gegenwart. Und das Coole ist, die sitzen dann so gemütlich zusammen und dann gehen wir am nächsten Tag nochmal hin, beobachten das Gleiche, aber dieses Mal rastet der große Pavian total aus und geht auf den Kleinen los und sagt, okay, vielleicht hat er schlecht geschlafen, vielleicht sind die nicht so befreundet, wie wir dachten. Nur am nächsten Tag sitzen die beieinander und beide produzieren schon wieder dieses Pavian-Grunzen. Einen Tag später laust der Kleinere den Großen und sie sind immer noch am Grunzen. Was bedeutet das Pavian-Grunzen? Das ist etwas, das Seyfarth und Chinney sehr interessiert hat und auch sehr verwirrt hat. Nach jahrelanger Forschung haben sie schlussendlich herausgefunden, dass das Pavian-Grunzen tatsächlich nicht zufällig ist. Es gibt nämlich einfach eine verschiedene Bedeutung dieses Grunzen in verschiedenen Situationen. Da haben wir zum Beispiel die Situation, dass der eine Pavian einen gewissen bösen Gesichtsausdruck auf sich trägt oder aber die Körperhaltung, die diese Bedeutung beeinflusst. Es könnte sein, dass sie verschieden in der Hierarchie stehen, verschiedene Hormone, Gerüche vor sich geben, sie mögen sich, sie hassen sich und so viele weitere Faktoren, die hier eigentlich mitspielen können. Wie zum Beispiel, sind sie verwandt, sind sie nicht verwandt, Habitat, wie lange sind die beiden Pavianen schon in einer Gruppe. Genau. Und Seyfarth und Chinney haben geschlussfolgert, dass all diese Faktoren eine Rolle spielen, wenn wir wissen wollen, was ein Schimpanse in einem Fall mit diesem Grunzen meint. Was heißt das für unsere KI-Projekte? Wir brauchen sehr, sehr viel Daten, nur um einen einzigen Ruf analysieren zu können. Genau, schön. Und jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass es also heißt, dass wir nicht nur mit Kommunikation, mit vokalen Kommunikation kommunizieren. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Ausflug mit euch allen kreieren, wo wir darüber reden, wie kommunizieren Tiere eigentlich. Weil wir gesehen haben, es ist einerseits die sozialen Strukturen, die die Bedeutung eines Rufes beeinflussen kann. Andererseits sind es auch andere Faktoren der Kommunikation, die die Bedeutung beeinflussen. Gut, zuerst Definition, wie kommunizieren Tiere. Wir definieren das als Informationsübertrag von einem Individuum zum anderen Individuum. Und wie wir bis jetzt gesehen haben, gibt es sehr viele Tierarten, wie auch wir Menschen, die sehr stark auf Vokalisation sich verlassen, wenn es um die Kommunikation geht. Oder aber, kennen wir vielleicht alle, wenn wir im Wald spazieren gehen, hören wir ganz viele Vögel singen. Gibt aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Gesten. Sehr wichtig für unsere Kommunikation auch und sehr spannend auch in der Forschung der Menschenaffen wie Schimpansen und Bonobos, wo man festgestellt hat, dass diese Affen fast mehr mit diesen Gesten kommunizieren, wenn sie nah beieinander sitzen, als mit Vokalisation. Das nächste, was wir hier sehen können, sind auch Gesichtsausdrücke. Wir können mit Gesichtsausdrücken kommunizieren, das Vergrößern einer Pupille, zeigt Angst, das Fletschen der Zähne, Aggression. Körperhaltung ist etwas anderes. Wer von uns kennt nicht den Ausdruck, wie ein Pfau herumzustolzieren? Und wenn man diesen Pfau hier anschaut, dann ist das schon gerechtfertigt. Wir können durch Farben kommunizieren. Wir sehen das sehr oft in der Natur beim Paarungstanz der Spinnen. Gewisse Pavianarten, die haben Farbe im Gesicht, aber nur, wenn sie hoch in der Pavian-Hierarchie stehen. Das ist super spannend. Sobald die in der Hierarchie der Paviane fallen, verlieren sie die Farbe im Gesicht. Schlussendlich haben wir auch natürlich andere Tiere wie Frösche, Schlangen etc., die durch Farbe etwas kommunizieren. Die kommunizieren entweder, hey, ich bin giftig oder hey, ich tue halt einfach so, als wäre ich giftig. Und zuletzt, was wir nicht vergessen dürfen, sind Gerüche und Pheromone. Jeder, der einen Hund hat, der kennt das. Wenn der mit dem Hund spazieren geht, dann pinkelt der Hund immer an den gleichen Baum, wo schon die 10 vorherigen Hunde rangepinkelt haben. Oder aber, wenn wir in der Küche sind, das Süßes draußen liegen lassen und dann eine Scouter-Ameise das findet, dann plötzlich hat man so eine schöne Ameisenstraße durch die ganze Küche. Ist alles Kommunikation? Aber zum Glück für uns müssen wir hier nicht 10 Tage sitzen und diese ganzen Arten durchschauen, denn dieser Vortrag heißt, können wir bald mit Tieren reden und nicht kommunizieren? Und das ist auch der Grund, warum wir weiterhin im tierischen Lautrepertoire bleiben sind und wir trotzdem hier eine gemeinsame Basis mit der menschlichen Sprache schaffen können. Zum tierischen Lautrepertoire. Tiere, das haben wir gesehen, haben etwa eine Vokabulargröße von 10 bis 50 Elementen. Jetzt kann sich der eine oder andere denken, okay, was heißt das, dass Tiere vielleicht nur 10 Sachen kommunizieren können, weil sie nur 10 Elemente in ihrer Kommunikation haben. Dann hätten wir in der Sprache aber auch ein bisschen ein Problem. Denn unsere Sprachen sind auf verschiedenen Lauten aufgebaut und pro Sprache haben wir nur 20 bis 60 sogenannte Phoneme, das sind bedeutungsunterscheidende Laute, die unsere ganze Sprache, unser ganzes Vokalrepertoire ausmachen. Zum Beispiel haben wir die Buchstaben T, I, E und R und das ergibt dann das Wort Tier. Und hier sehen wir schon, wie wir diese Phoneme brauchen können, um ein viel großes Repertoire zu erstellen, wie zum Beispiel die deutsche Vokabulargröße, die etwa zwischen 100.000 und 150.000 liegt. Dann geht es aber noch weiter. Wir haben nämlich dann weitere Wörter, die durch Laute gebildet wurden. Und diese Wörter können wir dann wiederhin kombinieren zu Sätzen. Und das hat Noam Chomsky, falls ihr den kennt, ein berühmter Linguist, gesagt, ermöglicht uns als Mensch, unendliche Dinge auszudrücken. Wir können alles sagen, was wir wollen. Deswegen wäre es doch spannend zu sehen, ob wir im Tierreich etwas Ähnliches finden, um zu sehen, ob wir hier eine gemeinsame Basis haben, mit dem wir mit diesem Tier reden können. Deshalb hier die Frage, können Tiere diese Vokalisation kombinieren? Und wir fangen mit diesem Tier an, spiele ich euch gleich mal was ab. Vogel, der bengalische Fink oder japanisches Möwchen heißt das. Und für die, die das ein bisschen zu schnell geht, habe ich hier noch einen Untertitel. Also wir sehen hier schon ganz klar, das Möwchen, das hat die Fähigkeiten, Laute zu nehmen und sie zusammenzusetzen zu diesem wunderbaren Lied, das es dann singt. Aber es gibt noch etwas super viel Spannendes hier. Und zwar hat das Möwchen nicht nur die Fähigkeit, diese Laute zusammenzusetzen, aber es scheint auch eine gewisse Struktur dahinter zu haben. Denn wenn wir dieses Piep-Piep, das vor dem Pip-Pip, stattfindet, sehen wir immer, dass das nebeneinander kommt. Oder zum Beispiel das Da-Da-Da und Tschut-Tschut. Das kommt immer zwischen diesen Pip-Pip vor. Die Reihenfolge ist da egal, aber es kommt immer dazwischen vor. Was das für uns heißt, ist, dass Tiere mindestens, oder das Möwchen hier auf jeden Fall, die Fähigkeit haben, strukturierte Kommunikation zu haben und von sich zu geben. Und das ist doch sehr, sehr vergleichbar mit menschlicher Sprache. Denn wenn wir zum Beispiel hier den Satz haben, der frühe Vogel fängt den Wurm, dann wir alle sagen, das ist richtig geordnet. Aber wenn ich jetzt hier sagen würde, der frühe fängt Wurm, der Vogel, denkt ihr vielleicht, ich habe einen Vogel. Verstehen wir nicht. Genau, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Struktur auch in unserer Sprache einhalten, dass zum Beispiel das Adjektiv zu Nomen gehört, der Artikel zu Nomen gehört und so weiter. Sehr cool. Heißt für uns, cool, wir sehen, das Möwchen hat ein strukturiertes Lied. Wir können diese Lieder kreieren anhand dieser strukturellen Regeln, da wir sie kennen. Jetzt gehen wir in den Wald, spielen das denen vor, haben wir einfach ein Problem. Der ganze Song des Möwchens heißt nur 2 Dinge. Wenn es ein Männchen ist, das zu einem anderen Männchen singt, das ist, hey, das ist mein Territorium. Wenn es ein Männchen ist, das zu einem Weibchen singt, ich bin der Beste, komm hier und paare dich mit mir. Das heißt, das Einzige, was wir mit diesen Möwchen kommunizieren können, ist genau das. Wir können in den Wald gehen und einen Song abspielen und je nachdem, ob es ein männliches oder weibliches Möwchen ist, ja, haben wir vielleicht ein anderes Resultat. Ja, um ein bisschen näher an unsere menschliche Kommunikation zu kommen, gehen wir deswegen zu einem anderen Vogel über. Diesen hier, der südliche Elsterdrosselhering. dieser Vogel lebt in Südafrika und der macht etwas ganz Cooles. Der hat nämlich einen Ruf, der heißt Achtung Gefahr, und hat einen zweiten Ruf, der heißt Folgt mir hierhin, also ein Recruitment Call. Und jetzt in ganz spezifischen Situationen, zwar wenn man eine Schlange sieht, das ist eine sehr gefährliche Bedrohung für diese Vögel, kombiniert der Elster-Drossen-Herlinge diese zwei Rufe miteinander, um eine Kombination von Hey, komm hierher, es hat eine große Gefahr zu bilden. Und dann sehen wir das wirklich auch in den Elster-Drossel-Herlingen, dass wenn die diese Kommunikation hören, die sofort in diese Richtung gehen, diese Mobbing-Calls von sich geben. Ich zeige euch jetzt hier noch ganz schnell, wie diese Kombination tönt. Ja, die klingt dann etwas so. Und das ist sehr cool und sehr spannend, muss ich wirklich nochmal hier betonen, weil es sind zwei bedeutungsvolle Einheiten, die zusammengesetzt wurden, um eine größere bedeutungsvolle Einheit zu bilden. Und es ist genau gleich wie in Sprache, oder? Wo wir bedeutungsvolle Einheiten haben und die dann in Sätze zusammensetzen. Forscher um Sabrina Engesser haben herausgefunden, dass nicht nur kombinieren die Vögel diese Kombination, aber sie machen es auch immer in der gleichen Reihenfolge, das ist also immer strukturiert. Jetzt habe ich aber noch ein cooles nächstes Detail. Wir wechseln das Tier. Denn Forscher und Professor Malleroux haben herausgefunden, dass es auch ein anderes Tier gibt, die genau die gleiche Kombination macht, genau die gleiche Ordnungsregel, alles super gleich. Ich spiele euch hier den Ton ab und vielleicht wisst ihr ja dann schon, welches Tier es hier sich handelt. Irgendwelche Ideen? Ja, die von euch, die auf Schimpansen getippt haben, 100 Punkte. Der Schimpanse, der kombiniert nämlich seinen Alarmhuhruf und sein Warbellen zu dieser Kombination. Und das macht er genau auch, wenn er eine Schlange sieht. Das war aber den Forschern um Professor Leroux nicht genug. Sie haben nämlich gedacht, okay, wir wollen versuchen, diesen Ruf den Affen rückzuspielen. Also mit einem Speaker in den Wald zu gehen. Professor Leroux war in Uganda. Und dann zu sehen, wie die darauf reagieren, ob die das checken, was wir von ihnen wollen. Und hier ist das Resultat davon.
Charming. So that was towards the speaker. He's climbing the tree now.
Was wir hier gerade gesehen haben, ist, dass dieser Schimpanse, nachdem er die Kombination gehört hat, zuerst ein Panthut vor sich gab. Ein Panthut ist ein Kontaktruf, der kontaktiert also den angeblichen Schimpansen, der aus dem Speaker gerade mit ihm geredet hat und sagt, okay, ich bin hier. Panthuts haben ein Identifikationselement in sich. Also sagt, hey, ich bin Fritz, der Schimpanse, und ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin auf dem Weg zu dir, haben wir dann auch gesehen, weil der ist in Richtung Speaker dann gerannt. Und spannenderweise hat der, während er zum Speaker gerannt ist, auch noch dieses Drumming gemacht auf den Wurzeln der Bäume. Und das ist eine sehr gute Taktik, um Schlangen loszuwerden, weil wir laut stampfen müssen. Möchte hier aber doch etwas sehr, sehr Wichtiges noch erwähnen. Und zwar, wenn es um diese Experimente geht, müssen wir unabdinglich über die ethischen Schwierigkeiten von Playback-Experimenten reden. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ja im Zeitalter von KI, weil es immer mehr kommerzielle Nutzen gibt von solchen Projekten, gibt es einige Probleme, die damit immer schwerfällender werden. Denn stellen wir uns einfach mal vor, Mile wäre in diesen Wald gegangen und hätte irgendeine Kombination von irgendeinem Schimpansen genommen und das jetzt dem Hörer hier abgespielt. Schimpansen sind sehr territoriell. Das heißt, das Einzige, was das bewirkt hätte, wäre, dieser Schimpans super, super aggressiv geworden wäre und gedacht hätte, hey, wer ist hier in meinem Territorium? Sehr gestresst, sehr aggressiv, und dann findet er den anderen Schimpansen nicht, der das geäußert hat. Ethisch ein bisschen fragbar. Was Mael also machen musste hier, war. Er musste einen Schimpansenruf abspielen von einem dem Hörer bekannten Schimpans. Jetzt haben wir aber noch ein weiteres Problem hier, weil das heißt, er muss einen Schimpans von der Gruppe nehmen, wo dieser Hörer-Schimpans drin ist. Aber stell dir jetzt vor, du weißt nichts von Technik, nichts, du läufst gemütlich durch den Wald und plötzlich hörst du deine eigene Stimme. Bisschen creepy. Und würde einen Schimpansen sehr, sehr wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich verwirren. Das heißt, was Mael auch machen musste, ist, er musste schauen, dass wenn er diese Rufe abspielt, der andere Schimpans, dessen Rufe abspielt, nicht bei der Gruppe sich befindet, dass er sich von der Gruppe ein bisschen entfernt hat. Hatte zur Folge, dass Mael über ein Jahr im ugandischen Urwald war und 15 Mal eine Aufnahme machen konnte. Nur 15 Mal konnte er erfolgreich eine Playback-Experiment durchführen, ohne diese ethischen Grundlagen zu verstoßen. Ist sehr schwierig. Für ihn sehr strenge Arbeit, weil der Speaker war über 20 Kilo schwer und er musste den ganzen Tag durch den Urwald tragen. Was ich hiermit sagen möchte, was mir doch auch sehr wichtig ist, ist, wenn wir mit wilden Tieren arbeiten, dann ist es sehr, sehr wichtig, diese Tiere zu respektieren und auch sehr viel Geduld einzuplanen. Denn wir können nicht einfach der Ladina in ihr Heimat reinspazieren und versuchen, so einfach mit ihnen zu kommunizieren. Trotzdem finde ich diese Forschung sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir die Tiere besser verstehen, dann können wir sie schlussendlich auch besser schützen. Und ja, wissen auch besser, was das Problem ist, oder? Da geht es ja darum, wenn wir mit den Tieren auch reden möchten. Das Wichtige ist einfach, dass wir das mit Vorsicht machen. Das gesagt, möchte ich auch sagen, dass wenn wir das mit Vorsicht machen, gibt es schon auch sehr coole Sachen, die wir da finden. Ich stelle euch jetzt meinem Lieblingsäffchen vor, dem Weißbeschloräffchen. Es tut mir schon jetzt leid um eure Ohren, aber hier ist, wie der klingt. Entschuldigung. Dieses Weißbeschloräffchen ist in Brasilien zu Hause. Und was sehr spannend ist bei diesem Äffchen, ist, dass es ein Vokalrepertoire hat von etwa nur 10 Elementen. Und ich habe jetzt die letzten 4 Jahre mit diesem Äffchen gearbeitet. Also wir kennen es jetzt schon recht gut. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass die recht viele Rufe kombinieren. Die haben Kombinationen bis zu 9 Rufen. Das ist also sehr, sehr spannend aus Kombinatorik-Sicht, weil das heißt, dass sie auch diese Elemente nehmen und sie zusammenbauen können, so wie wir Menschen eigentlich Sätze zusammenbauen. Jetzt kann man sagen, ja okay, warum macht das so ein kleines Äffchen in Brasilien? Es gibt eine sehr, sehr spannende Parallele zwischen uns Menschen und diesem Weißbeschloräffchen. Wir sind beide prosozial. Sage ich etwas, das wird vielleicht ein paar Schimpansenforscher ein bisschen verärgern, aber Schimpansen sind Egoisten und auch ein bisschen gemein zueinander. Weißbeschloräffchen sind das nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall haben, dass ich jetzt hier eine Vase habe und die Vase deckt mein Essen zu und ich habe super Hunger und ihr kennt mich alle nicht, aber ich würde wetten, dass mindestens jemand von euch einen Knopf drückt, damit ich an dieses Essen rankomme. Weißbeschloräffchen haben ja ein Experiment gezeigt, dass sie das auch machen. Sie haben also diese Sozialität, sie haben das Verlangen, miteinander zu kommunizieren, das Verlangen, sich auszutauschen. Schimpansen nicht. Wenn die nichts davon bekommen, selbst, dann machen die es nicht. Genau, also, was wir hier sehen, ist eigentlich, dass Tierkommunikation recht komplex sein kann und das ist eigentlich auch super, super spannend, weil wir auch die Gründe dahinter versuchen herauszufinden, warum ist dieses Tier jetzt gerade so komplex vokal unterwegs. Aber wir sehen auch, dass es ethisch sehr viele Probleme gibt, wenn wir so mit diesen Tieren reden möchten, einfach in ihr Habitat reinkommen und versuchen zu kommunizieren. Deswegen möchte ich für den restlichen Teil dieses Talks ein bisschen eine andere Perspektive nehmen. Wir gehen von wann können wir mit Tieren reden zu Wann können Tiere mit uns reden? Das finde ich nämlich ein recht, recht spannendes Thema. Vor allem, wenn wir uns wieder den Menschenaffen zuwenden. Vielleicht kennen einige von euch irgendeine von diesen drei fantastischen Wesen. Allen voran Coco, die Gorilladame, die Zeichensprache beigebracht bekommen hat. Die kann also mit Zeichen kommunizieren mit dem Menschen. Die hat über 100 Zeichen gelernt und kann anscheinend aktiv diese auch brauchen und kombinieren, um mit ihren Pflegern und auch Besuchern wie Robbie Williams zu kommunizieren. Das Gleiche gilt für Nim Chimpsky, einen Schimpansen, der auch Zeichensprache beigebracht wurde. Aber der Star der ganzen Show, meiner Meinung nach, ist Kanzi. Kanzi der Bonobo. Anstelle Zeichensprache wurde diesem Affen nämlich Lexigramme beigebracht. Lexigramme, die sehen da so aus, der hat dann über 400 von diesen Lexigramme, die anscheinend alle gelehrt hat. Sobald er da draufklickt, wird das Wort, welches ihr hier depicted seht, abgespielt. Zum Beispiel Keyboard, Chart, da oben haben wir Sherman für irgendeinen Grund, neben Egg. Es gibt also ganz, ganz viele Symbole, die Kanzi aktiv gelernt hat. Und ich möchte euch hier ein Video zeigen, um zu zeigen, wie cool das ist, mit Kanzi zu reden.
Like any food? Tell me what food you'd like.
Food surprise.
No food surprise.
Food surprise.
Kanzi, would you like a juice or some M&M's or some sugar cane?
Sehr cool. Also Kanzi wurde am Telefon gefragt, hey, kann ich dir irgendetwas, also ein Telefon, der sieht nicht mal seinen Sprechpartner, wurde gefragt, hey, kann ich dir irgendetwas zu essen mitbringen, auf das Kanzi die zwei Knöpfe drückt, Food Surprise, also bring mir eine so Überraschung mit sozusagen. Und dann wird er weiter gefragt, okay, und was sonst noch, einen Saft, M&M's? Sugar Canes, und der weiß von Anfang an, ja, ich möchte M&M's. Das ist also sehr, sehr faszinierend. Und wir können hier auch vielleicht ein bisschen darüber philosophieren, ob das möglich ist, weil wir und Menschenaffen uns eigentlich gar nicht so, so verschieden sind. Wir kennen das von Studien, die sagen, dass 98% unserer DNA mit denen von Schimpansen übereinstimmt. Vielleicht können wir deswegen, wenn wir diese Plattform schaffen, um miteinander zu kommunizieren, mit den Menschenaffen so gut kommunizieren. Jetzt möchte ich aber noch über ein letztes Tier reden. Wer hier hat einen Hund? Okay, wir haben ein paar Hundebesitzer. Gut, diejenigen, die einen Hund haben, die anderen wahrscheinlich auch, wissen, dass wir eigentlich schon ein bisschen mit diesem Tier kommunizieren, oder? Wir können ihm sagen, Sitz. Bei Fuß, Platz, Hohlstöckchen, Bell. Ist eine Art von Kommunikation, oder? Und der Hund scheint das zu verstehen. Können wir jetzt darüber reden, ob das der Fall ist, weil wir diese Tiere domestiziert haben, also weil sie eigentlich wie Man's Best Friend sind. Aber was viele Hundebesitzer auch gerne hätten, ist, dass sie nicht nur diesem Hund Befehle geben können, sondern dass der Hund sich auch ihnen gegenüber ausdrücken kann, dass man wie mehr eine Kommunikation, einen Dialog schaffen kann. Ich möchte euch gerne Copper vorstellen und die Forschungsgruppe um Federico Rosano in San Diego. Das, was wir hier im Video schon jetzt ein bisschen sehen, ist eine sogenannte Tonplatte, das ist so eine Matte, und auf dieser Matte befinden sich verschiedene Knöpfe. Und wie vorher bei Kanzi, kann Copper diese Knöpfe drücken und dann kommt ein Sound. Mal schauen, wie sich Copper hier anstellt mit dieser Matte.
Copper, what is it?
Outside pool.
Outside pool. Outside pool, maybe tomorrow. Soon. Outside pool soon. Outside pool later. Outside pool later.
Outside pool.
Later. Outside pool later. Not soon. Later.
Sad.
Oh my goodness. Outside.
Sieht nach einem recht coolen Gespräch aus für mich. Und tatsächlich, obwohl man nicht all diesen Videos Glauben schenken kann, die gerade auf dem Internet herum geistern, hat die Gruppe um Professor Federico Rossano herausgefunden, dass es nicht nur so ist, dass die Hunde und Katzen übrigens auch, da haben wir auch Experimente mit Katzen gemacht, diese Matte brauchen und nicht random diese kombinieren, also die kombinieren diese Tastaturen systematisch, sondern dass sie es auch verstehen, was das mit ihnen kommuniziert wird. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt hier hinkommt und sagt, outside pool, later, das wird anscheinend vom Hund dann auch verstanden. Was sehr, sehr spannend ist, weil das heißt auch, dass hier in diesem, bei diesem Tier, was so weit evolutionär von uns entfernt ist, eine gewisse Art von Kommunikation stattfinden kann. Also, können wir mit Tieren reden? Das ist die große Frage heute. Ich würde sagen, wir haben da einige Konklusionen. Die erste Konklusion ist wohl, dass es im Moment sehr viele KI-Projekte gibt, die sehr, sehr spannende Forschung machen. Wir müssen da einfach unbedingt sehr, sehr fest aufpassen, auch mit der Ethik. Ich habe letztlich ein Video gesehen, wo Forscher darüber geredet haben, dass sie einen Song im Wasser vorgespielt haben und dann haben sie gemerkt, oh, der Wal, der gerade vorbeischwimmt, das ist sein Song, und dann war der Wal voll verwirrt und dann hat man hin und her, und das ist sehr gefährlich. Wir müssen uns immer bewusst sein, was das mit diesem Tier machen können, wenn wir mit wilden Tieren arbeiten. Wir haben auch gesehen, dass in gewissen Fällen die Kommunikation wahrscheinlich schon möglich ist, wie zum Beispiel mit diesen Songbirds oder den Möwchen. Aber was wir ausdrücken können, ist sehr, sehr limitiert. Dafür gibt es aber auch super spannende Forschung im Moment, wo es zeigt, dass doch Tiere sehr, sehr komplexe Kommunikationssysteme haben und deswegen vielleicht diese Plattform existiert, um miteinander auf einer gewissen Ebene zu kommunizieren, irgendwann in der Zukunft. Jedoch eben müssen wir uns auch fragen, wollen diese Tiere überhaupt mit uns kommunizieren? Wollen wir da hingehen und versuchen, mit denen zu kommunizieren? Oder ist es nicht viel einfacher, so etwas zu kreieren wie ein Common Ground, eben wie so eine Matte, wo die Tiere auch selbst entscheiden können, ob sie mit uns kommunizieren wollen oder nicht? Mit diesen Worten beende ich nun tatsächlich meinen Vortrag und danke Ihnen sehr vielmals für die Aufmerksamkeit.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.